Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Was bringt das Jahr 2023 für Unternehmerinnen und Unternehmer und was bringt es für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Das möchten wir heute mit der Sozialpartnerschaft diskutieren und aus diesem Grund sind heute hier Christoph Walser, er ist der Präsident der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Philipp Wohlgemuth, er ist der Vorsitzende des ÖGB Tirol. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Herr Walser, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie haben vor kurzem Ihre Mitglieder befragt, was den Unternehmerinnen unter den Nägeln brennt. Und da ist herausgekommen, wenig überraschend möchte man sagen, zu 75% der Fachkräftemangel. Deshalb haben Sie auch gefordert, es soll eine qualifizierte Zuwanderung geben. Wie stellen Sie sich denn das genau vor?
Ja, also wir haben eine Umfrage unter 250 Betrieben gemacht. Das sind Leitbetriebe, die wir jedes Jahr befragen am Ende des Jahres, wie die wirtschaftliche Situation ist, wie der Ausblick fürs neue Jahr ist und vor allem, welche Themen das ganz besonders wichtig sind. Und diesmal war wenig überraschend zwei Punkte im Vordergrund, die Energiediskussion, Energiepreis und an erster Stelle eben dieses Thema der Arbeitskräfte und Fachkräfte, also der Mangel. Und das ist nichts Neues jetzt für uns, das kennen wir jetzt schon seit längerer Zeit. Und aus dem Grund ist eben die Forderung von uns, wieder an mehreren Stellschrauben zu drehen, unter anderem eben in der Zuwanderung, weil wir zu wenig Personal im eigenen Land haben. Deswegen braucht man eine qualifizierte Zuwanderung. Und da haben wir Instrumente momentan mit der Rot-Weiß-Rot-Karte, aber auch mit den Saisonkontingenten. Aber das ist einfach zu wenig und noch zu kompliziert. Deswegen ist da unsere Forderung, dass man von Seiten des Bundes da reagieren muss.
Wie stark soll man denn das Kontingent oder wie viele Menschen würden Sie denn gerne ins Land lassen wollen? Wie schaut denn da die Teilplanung aus? Gibt es da schon eine?
Also ich glaube, bei dem Thema muss man einfach auch sehr flexibel umgehen können. Klar ist, dass wir in Zeiten, wo wir viel zu wenig Arbeitskräfte haben, eine höhere Zuwanderung brauchen. Und man müsste dann auch umgekehrt, wenn der Arbeitsmarkt sozusagen übersättigt ist und wir eine zu hohe Arbeitslosenrate haben, wieder in die andere Richtung reagieren. Weil wir ja mit einer Zuwanderung nicht unseren eigenen oder unserer eigenen Bevölkerung Arbeitsplätze wegnehmen wollen. Aber klar ist, dass wenn wir zu wenig haben, dass man aus dem Ausland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht. Und meine Forderung war ja da ganz klar, dass man einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt macht. Deutschland ist der Vorreiter mit diesem Fachkräftezuwanderungsgesetz. Haben sie eigentlich die Latte in Deutschland einzureisen und dort zu arbeiten, niederer gesetzt als in Österreich und damit ist sozusagen die Konkurrenz aus Deutschland noch größer. Deshalb glaube ich, muss Österreich da ganz dringend reagieren.
Sie haben das Stichwort schon gesagt für die Gewerkschaft, eine qualifizierte Zuwanderung, das bedeutet natürlich auch mehr Wettbewerb am Arbeitsmarkt. Wie stellt sich denn die Gewerkschaft eine qualifizierte Zuwanderung vor?
Naja, also ich glaube, zunächst muss man mal darüber diskutieren, welche Potenziale gibt es auch immer noch am Arbeitsmarkt. Das heißt, wie kann es gelingen, die Vollzeitquote in unserem Land zu erhöhen? Was braucht es da politisch dazu? Stichwort Kinderbetreuung zum Beispiel und auch Arbeitsplätze im hohen Alter. Das heißt, dass man einfach auch Gesundheit ganz vorne voranstellt und einfach dementsprechend altersgerechte Arbeitsplätze auch anbietet. Und bei der qualifizierten Zuwanderung, also mich würde da grundsätzlich einmal interessieren, wie man sich das denn genau vorstellt. Ich glaube, das muss man schon auch definieren und man muss auch aufpassen, dass man nicht eine sogenannte Ersatzmannschaft aufbaut, wo man dann Lohn- und Sozialdumping ganz groß schreibt. Also ich glaube, es gilt wirklich, die Potenziale zu nutzen, zukunftsfähige Arbeitsplätze auch anzubieten. Und das merkt man jetzt ja auch gerade in einer guten Beschäftigungslage. Da suchen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer halt aus, wo sie arbeiten wollen. Und dementsprechend, glaube ich, gilt es vor allem da mal, die Potenziale zu erheben und auch umzusetzen.
Aber wenn Sie das vielleicht nochmal konkretisieren könnten, eine qualifizierte Zuwanderung, sagt da die Gewerkschaft, nein, die braucht es nicht, trotz niedriger Arbeitslosenquote? Oder sagt die Gewerkschaft, okay, qualifizierte Zuwanderung, aber vielleicht etwas in einem geringeren Ausmaß, wie sich die Wirtschaftskammer das vorstellt?
Also ich bin davon überzeugt, dass die Sozialpartnerschaft da sich immer zu Lösungen zusammengerungen hat und das auch künftig tun wird. Es gibt ja ein dementsprechendes Sozialpartnerpapier aus dem Jahr 2016, gemeinsam mit den industriellen Vereinigungen, dass man zum Beispiel auch Asylwerbern nach 6 Monaten der Antragstellung den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen möchte. Und meines Wissens nach werden auch in den nächsten Monaten unsere Kollegen der Sozialpartnerschaft auf Bundesebene sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da bin ich davon überzeugt, dass wir eine gemeinsame gute Lösung auch arbeiten werden.
Jetzt sind ja die Asylwerber das eine, die sind ja schon im Land und da war lange Zeit umstritten, da hatte man innerhalb der ÖVP ihrer Partei keine Freude damit, dass man den Asylwerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt öffnet. Das würden Sie jetzt aber auch sehen, dass man auch für Asylwerber, die noch im Verfahren sind, den Arbeitsmarkt öffnet.
Ja, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Also für mich ist das jetzt unabhängig von dem, dass wir momentan einen massiven Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel haben. Bin überhaupt der Meinung, dass Menschen, wenn sie einen Asylantrag bei uns stellen oder egal wo auf der Welt, dass sie eine gewisse Beschäftigung brauchen. Es dauern die Verfahren viel zu lange und jeder von uns kann sich vorstellen, wie intensiv das ist, wenn man 1,5 Jahre zu Hause sitzt und eigentlich auf einen Bescheid warten muss, ohne dass man irgendwas tun darf. Und der Philipp hat es richtig gesagt, es gibt die Möglichkeit, sogar nach 3 Monaten im Arbeitsmarkt zu arbeiten. Da haben wir nur ein politisches Problem, dass all jene, die einen Asylantrag in Österreich stellen, nicht automatisch beim AMS erfasst sind und daher das AMS gar nicht weiß, wer im Land ist und daher diese Menschen auch nicht vermitteln kann. Und ich bin stark dafür, dass eben die Menschen, die bereit sind, auch mitzuarbeiten und einfach auch Beschäftigung haben wollen, so schnell wie möglich arbeiten sollen. Erstens zahlen sie ins System an, zweitens haben sie eine Struktur am Tag, drittens hilft es der Wirtschaft, aber auch ihnen selber. Und damit ist auch die Zeit, bis sie einen Bescheid kriegen, nicht so lange. Und da vermischt man halt aus meiner Sicht innerhalb meiner Partei ganz gern das Thema Asyl mit einer Zuwanderung, mit einer Fachkräftezuwanderung auch, weil das natürlich politisch ein recht interessantes Thema ist, um auch Wahlen zu gewinnen. Meine Aufgabe als Wirtschaftskammerpräsident ist eine andere. Ich muss schauen, dass unsere Unternehmen so viel wie möglich Mitarbeiter zur Verfügung haben. Und da ist jetzt nicht wichtig, woher sie kommen, sondern dass sie bereit sind zu arbeiten. Und der Philipp hat es richtig gesagt, ich stimme dir da überall zu, unter normalen Bedingungen, auch gute Bezahlung und so weiter, ist eine Voraussetzung. Von dem gehen wir in der heutigen Zeit aber aus, dass das normal ist.
Asylwerber, das muss man vielleicht an der Stelle nur sagen, sind ja zugelassen für saisonale Arbeit, also die gemeinnützige Arbeit. Können Sie verrichten und auch im Tourismus können Sie beispielsweise arbeiten. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man sagt, qualifizierte Zuwanderung. Schwebt Ihnen da so ein System vor, wie beispielsweise es Kanada macht oder auch Australien, wo man bestimmte Mangelberufe eben besser bepunktet? Also man bewirbt sich sozusagen als Einwanderer um einen Aufenthalt und wird besser bepunktet, wenn man eben eine Profession hat, die stark nachgefragt ist. Würde so etwas für Sie in Frage kommen?
Also grundsätzlich gibt es ja diese Mangelberufsliste, gibt es ja bei uns schon. Deswegen sind auch alle Unternehmerinnen und Unternehmer aufgefordert, ihre offenen Stellen zu melden, damit wir auch wissen, wo haben wir einen Mangel. Aber wir kennen das ja. Und in diesen Berufen ist ja die Zuwanderung grundsätzlich auch schon einfacher als wie in Berufen, wo wir das nicht haben. Aber für mich ist eigentlich der Zugang grundsätzlich anderer. Wir haben zu wenig Leute bei uns im Land momentan für unterschiedliche Jobs und brauchen, und das haben wir ja in den 80er Jahren schon gehabt, damals hat man sie ja Gastarbeiter genannt, immer wieder in gewissen Bereichen einfach eine Zuwanderung von außen. Und deswegen ist unser Zugang einfach da, einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt zu machen. Immer natürlich auch mit der Bedingung, dass die Menschen dann auch da arbeiten, und wenn sie nicht mehr arbeiten, verfällt halt sozusagen dieses Arbeitsvisum. Das ist der Zugang von uns. Und es gibt natürlich, und da stimme ich dir ja ganz zu 100% zu, es gibt andere Schrauben an. Es fängt in der Ausbildung bei der Lehre an, geht über eine qualifizierte Kinderbetreuung. Ist ja auch die Forderung von Seiten der Wirtschaftskammer gewesen, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Das geht auch über steuerbegünstigte Überstunden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bereit sind, mehr zu tun, auch mehr Geld verdienen. Geht dann auch um teilweise das Arbeiten von Pensionisten, steuerbegünstigt und so weiter und so fort. Also all die Potenziale gehören natürlich ausgeschöpft, bevor man aus dem Ausland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter holt. Aber momentan stellt sich halt für uns die Situation so dar, dass es nur mit den Einheimischen zu wenig ist.
Die Einheimischen, da haben wir schon, haben Sie kurz angesprochen, die Kinderbetreuung, die hinkt in Tirol noch immer etwas nach. Da stimmt es mit den Öffnungszeiten nicht oder auch im Sommer. Das ist für ganz, ganz viele Eltern noch immer ein Riesenthema. Aber wir in Tirol haben auch die größte Teilzeitquote unter den weiblichen Beschäftigten. Das ist natürlich zu eindimensional, das mit der fehlenden Kinderbetreuung zu erklären. Woran liegt es denn noch?
Also man muss einmal vorausschicken, also wir haben rund 100.000 Teilzeitkräfte in Tirol und 80% davon sind Frauen. Das heißt, das ist schon ein tatsächliches Frauenproblem unter Anführungszeichen. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist natürlich die Kinderbetreuung, aber natürlich auch, dass wir wissen, dass Frauen ja viel mehr im Haushalt erledigen, also auch die pflegenahe Angehöriger und so weiter. Und ich glaube, das gilt es einfach auch zu erheben und das sich ganz genau anzuschauen und die politischen Antworten darauf zu finden. Aber wie gesagt, ich glaube, Kinderbetreuung ist einer der ganz wesentlichen Punkte, wo wir vor allem im ländlichen Bereich noch wesentlich stärker werden müssen und dementsprechend ganzjährig, ganztägig und auch kostenlos etwas anbieten wollen und auch müssen.
Was erhoffen Sie sich denn von dem Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung? Das ist auch etwas, was sich jetzt in der letzter Zeit geändert hat. Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung hieße dann, dass man sozusagen die Gemeinde muss Plätze vorhalten, unabhängig davon, ob man einen Platz anmeldet oder sich sein Kind für einen Platz anmeldet. Was erhoffen Sie sich denn davon?
Also ich glaube, dass man es in der heutigen Zeit auch viel breiter sehen muss. Es kann nicht nur auf die einzelnen Gemeinden abzuwälzen sein. Es braucht, glaube ich, auch Zusammenschlüsse mehrerer Gemeinden. Es braucht sogenannte Talschaftskindergärten. Wir müssen darüber nachdenken, Betriebskindergärten weiter auszubauen oder auch Gewerbegebietskindergärten. Also all das, was dazu beiträgt, dass wir den Menschen ermöglichen, auch Vollzeit zu arbeiten, das gilt es auch umzusetzen. Die Vorschläge, es liegen auch sozialpartnerschaftlich am Tisch. Da sind wir uns seit Jahren eigentlich einig, dass dieser Ausbau schneller vorangehen muss und auch soll. Und das erwarten wir uns als Sozialpartner auch dementsprechend von der Politik.
Darf vielleicht noch einen Satz dazufügen? Das ist mir eigentlich wichtig, weil wir diskutieren natürlich immer über den Anspruch an Kinderbetreuung. Das teile ich zu 100%, dass man es in Planungsverbänden und so weiter machen muss. Den zweiten Punkt, den wir eigentlich überhaupt nicht mehr diskutieren, weil es natürlich gesellschaftlich ein bisschen schwieriger ist, ist, dass man vielleicht einen Familien nur die Möglichkeit gibt, 2 Jahre zu Hause zu bleiben und das irgendwie finanziell auch abgeltet, weil der Großteil der Beschäftigten geht halt so schnell wieder in den Arbeitsmarkt zurück, weil es natürlich auch ein finanzieller Anspruch ist, dass man das alles zahlen kann, was man hat. Also man dürfte sich auch die Frage stellen, ob man nicht irgendwie eine finanzielle Abgeltung für die Eltern schaffen kann, wenn sie ihr Kind nicht in die Kinderbetreuung geben, sondern vielleicht auch noch bereit sein, 2 oder vielleicht auch 3 Jahre mal beim Kind zu Hause zu bleiben. Ich glaube, dass sehr viele froh sein, wenn sie so schnell wie möglich wieder am Arbeitsplatz zurückbekommen, ist für uns, für die Wirtschaft natürlich gut. Aber ich glaube, es würde durchaus auch viele Menschen geben, die schon gerne auch die ersten 2 oder vielleicht sogar 3 Jahre bei ihrem Kind zu Hause sein, um dort halt das Kind auch zu genießen, weil man kriegt ja ein Kind, weil man sich's wünscht. Und da fehlt halt einfach auch eine finanzielle Abgeltung. Und ich denke, dass dort die Situation so wäre, dass man vielleicht allgemein halt sehr viel Geld ersparen könnte, wenn da und dort doch Kinder auch zu Hause bleiben. Über das sollte man auch noch diskutieren, das vergisst man in letzter Zeit sehr oft.
Bei den 0- bis 2-Jährigen ist die Betreuungsquote geringer als bei den 3- oder 4-jährigen Kindern, das stimmt so. Aber das Stichwort ist Vollzeitbeschäftigung. Das ist fast schon ein bisschen anachronistisch, wenn Sie mir das so, diese Wertung erlauben, weil man ja lange Jahre zugeschaut hat seitens der Politik, dass Frauen sehr, sehr lange in Teilzeit bleiben. Also wir reden ja da nicht von 1 oder 2 Jahren, sondern weitaus mehr, also auch nach dem 7. Lebensjahr des Kindes. Frauen gehen zum Teil in Teilzeit in Pension. Und das liegt also dann nicht mehr so sehr an der Kinderbetreuung, sondern auch daran, dass sich vielleicht die Werte etwas verschoben haben, jetzt nicht nur auf die Frauen bezogen, sondern auch auf die männlichen Jugendlichen oder jungen Arbeitnehmer. Wie sehr ist denn Vollzeit überhaupt noch in?
Also ich glaube schon, dass der Großteil unserer Gesellschaft auch weiterhin Vollzeit arbeiten gehen wird. Wenn Sie mir nur erlauben, ganz kurz auf Teilzeitarbeit darauf einzugehen. Also mir ist einfach auch wichtig, dass wir eine dementsprechende Aufklärungskampagne in der Gesellschaft auch fahren und immer wieder ganz laut trommeln und immer wieder betonen, dass eine Teilzeitarbeit später auch eine Teilzeitpension bedeutet. Und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, dass man das der Gesellschaft auch sagen muss. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich auch künftig Vollzeit gearbeitet werden wird, auch wenn es da und dort natürlich den Wunsch nach mehr nach mehr Work-Life-Balance beziehungsweise auch nach einer geringeren Arbeitszeit auch geht. Aber ich glaube, dass sich die Werte der Mitarbeiterinnen dahingehend schon auch verändert haben, dass man halt dementsprechend auf die Arbeitsbedingungen schaut. Das heißt eben, wir sind gerade in einer Situation, wo eine gute Beschäftigungslage vorliegt und gerade da schauen sich eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, wohin gehen sie denn arbeiten? Wie ist denn das mit den Arbeitszeiten? Wie ist dann die Bezahlung? Wie schaut das mit den Rahmenbedingungen insgesamt aus? Und ich glaube, vor allem dort muss die Wirtschaft und da müssen die Betriebe dementsprechend zukunftsgerechte Arbeitsplätze auch anbieten. Und ich glaube, dass wir das auch, dieses Thema und diese Diskussion bei den Kollektivvertragsverhandlungen führen müssen. Und ich weiß, dass das die letzten Monate, wir haben ja, glaube ich, sehr gute Abschlüsse auch zustande gebracht als Sozialpartner, dass das da und dort auch immer wieder diskutiert worden ist. Was braucht es, um dementsprechend zukunftsfitte Arbeitsplätze auch anzubieten?
Was sagt denn die Unternehmerseite dazu? Vollzeit ist das eine. Wie schwer findet man Vollzeitarbeitskräfte? Was sagen da die Unternehmer?
Ja, es ist schwierig im Moment wirklich Menschen zu finden, die 40 Stunden arbeiten wollen. Und ich habe zu dem Thema beim Neujahrsempfang in Reute was gesagt. Das ist mir dann im Nachhinein ein bisschen anders ausgelegt worden. Ich habe aber auch angemerkt, dass es der Gesellschaft uns allen schon klar sein muss, dass wenn wir in Zukunft auch so ein Sozialsystem haben wollen, wie wir haben, dass jeder, der nur 5 Stunden arbeitet, gleich viel Anspruch im Krankensystem hat, als wie jemand, der 40 Stunden arbeitet, dann braucht man langfristig einfach auch wieder so viel wie möglich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den ganzen Tag arbeiten, weil irgendjemand muss ja ins System auch einzahlen. Ich glaube, das wäre eine Herausforderung für uns. Natürlich ist Work-Life-Balance das Thema, das wir jetzt alle haben. Und ich verstehe das ja. Natürlich ist die Ausgewogenheit zwischen Arbeit und privater Freizeit wichtig, auch um sich zu erholen, auch um was von der Familie noch zu haben. Aber wie gesagt, ich glaube, es muss halt jeder für sich selber auch wissen, dass so ein Sozialsystem, wie wir haben und dass es uns so gut geht in Österreich, das hängt halt auch davon ab, dass es ganz viele fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Und das darf man nicht ganz aus dem Auge verlieren. Das ist sicher auch für die Zukunft wichtig. Ansonsten wird es halt da und dort irgendwann einmal eine Diskussion geben, dass wir uns nicht mehr alles leisten können. Ne?
Was immer wieder ein Thema ist und wo Tirol ja auch schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten vielleicht sogar schon im Ranking immer entweder am letzten oder im letzten Drittel sind die Einkommen und die Gehälter. Da sind wir in Österreich weit eben im hintersten Drittel. Jetzt haben Sie erwähnt, die Kollektivvertragsverhandlungen, die sind ja heuer ganz besonders zäh gewesen. Es hat Streiks gegeben, das ist in einem Ausmaß, das man in Österreich so auch gar nicht gewohnt war. Wieso schaffen wir es nicht, das Lohn- und Gehaltsniveau in Tirol so anzuheben, dass wir mal zumindest im Mittelfeld landen?
Also es hat natürlich einerseits auch mit der Struktur unseres Landes auch zu tun, dass wir sehr viel Tourismus haben, wo halt in den Vergleichen einfach auch schlechter bezahlt wird. Aber ich möchte einfach auch noch betonen, weil ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen der Politik und auch der Sozialpartner in diesem Jahr sein wird, dass wir diese Teuerungskrise einfach auch die Menschen gut durch diese Teuerungskrise manövrieren und da braucht es auch viele Maßnahmen. Ich war heute Vormittag bei einem Besuch beim Verein Dobas und ich kann das nur jedem empfehlen, jedem Entscheidungsträger, jedem Politiker, sich dort selbst einen Blick und selbst die Meinung einzuholen und sich das erklären zu lassen, wie viele Situationen wir in Tirol haben, die sich das Leben wirklich nicht mehr leisten können. Trotzdem glaube ich, dass wir in den Kollektivvertragsverhandlungen, wie gesagt, gute Abschlüsse zusammengebracht haben. Das gilt jetzt einfach auch die nächsten Monate fortzusetzen, weil ich glaube, diese Teuerungswelle, diese Teuerung ist leider Gottes gekommen, um zu bleiben. Und dementsprechend gilt es jetzt einfach auch, die Arbeit so abzusichern und das auch herauszuholen, was sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdient haben. Und weil es zuerst ja auch betont worden ist, also ich glaube, es geht ja bei Work-Life-Balance nicht immer nur um das, dass man sagt, man will jetzt einfach auch weniger arbeiten. Es geht sehr oft auch um die Belastung am Arbeitsplatz. Und das darf man nicht vergessen, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch wünschen, weniger zu arbeiten, weil sie dieser Belastung nicht mehr Herr werden, weil sie nicht mehr wissen, wie sie das so erschaffen sollen. Stichwort Pflegebereiche, aber auch hautarbeitende Menschen am Bau und so weiter, wo körperlich und auch psychisch und auch physisch sehr anstrengend gearbeitet wird. Auch diese Menschen können nicht mehr. Und ich glaube, es geht jetzt vor allem darum, dass wir ein gutes Leben für alle einfach auch erreichen und dass es uns auch gelingt, dass jeder mit dem Einkommen ein Auskommen findet, weil von Arbeit muss man auch leben können.
Wie sieht das? Die Wirtschaftskammer, ist der Plafond schon erreicht? Man hat viel nachgeben müssen. Man hat jetzt bei den Kollektivvertragsverhandlungen sich noch einigen können. Aber Tirol hinkt nach. Werden wir es jemals ins Mittelfeld schaffen, trotz Branchenmix?
Also grundsätzlich, glaube ich, muss man sich einmal anschauen, wie man immer auf diese Ergebnisse immer kommt. Weil wenn man gerade die Kollektivvertragsverhandlungen hernimmt, die sind österreichweit gleich, da gibt es keinen Unterschied zwischen den Bundesländern. Also von dieser Seite her kann das ja schon so nicht stimmen. Wir haben natürlich das Thema, ich bestreite vehement, dass man im Tourismus in Tirol weniger zahlt als irgendwo anders. Ganz im Gegenteil, wenn man sich mittlerweile die Löhne und Gehälter von unseren Mitarbeitern gerade im Tourismus anschaut, die sind mehr als hoch, weil natürlich auch viel zu wenig Köche und so weiter da sind. Also die verdienen wirklich mittlerweile sehr gut, abgesehen davon, wenn man dann noch die Personalhäuser und so weiter dazu sieht, was da an Geld investiert worden ist von den Unternehmern, außer bezweifle das. Das, was aber ein Thema in der Statistik ist, ist natürlich die Saisonarbeit, damit verfälscht es auch, und natürlich ganz intensiv auch die Teilzeitarbeit, die bei uns einfach nach wie vor sehr hoch ist. Deswegen ist eine Verfälschung da. Nochmal, ganz unabhängig dessen ist es für uns alle klar, und ich glaube, das ist in der Wirtschaft schon lange angekommen, dass das Kapital unserer Unternehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Ohne die geht's nicht. Wenn wir Wirtschaftswachstum, eine Weiterentwicklung in den Betrieben erreichen wollen, brauchen wir gute, gut ausgebildete, fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die sollen sich am Arbeitsplatz auch wohlfühlen. Ich glaube, das ist bei jedem angekommen, und da und dort wird es wahrscheinlich irgendwo Probleme geben, aber das gibt es auf beiden Seiten. Aber ich glaube, in Summe sind wir schon auf einem recht guten Weg, und die Entwicklung wird so weitergehen, und je knapper sozusagen das Angebot am Arbeitsmarkt ist, umso mehr muss sich der Unternehmer ja bemühen, dass er gute Mitarbeiter findet.
Wird das Jahr 2023 das Jahr der ArbeitnehmerInnen unter diesen Voraussetzungen?
Also zuerst nochmal auf den Tourismus ganz kurz, weil mich das schon wundert, weil insofern wir ja auch in diesem Bereich gerade Kollektivvertragsverhandlungen führen und dort die Verhandlungen in Stocken geraten sind. Und das ist eines jener Punkte, die ich nicht verstehe. Die Wirtschaft sagt immer wieder, wir zahlen so weit über den Kollektivvertrag, man ist aber nicht bereit, den Kollektivvertrag dementsprechend massiv auch anzuheben. Und das brauchen wir, glaube ich, ganz, ganz dringend. Und natürlich gibt es Bereiche, auch im Hotel- und Gastgewerbe, wo weit über dem Kollektivvertrag bezahlt wird. Aber sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden genau und auf Punkt und Beistrich nach Kollektivvertrag bezahlt, und deswegen ist es auch so dringend notwendig, den Kollektivvertrag dementsprechend einfach auch zu erhöhen. Ob es das Jahr der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer wird, das werden wir sehen. Ich hoffe, dass wir ein gutes Leben für alle erreichen. Das wird nur gemeinsam gehen. Das wird auch ein gemeinsames Ziel sein müssen in diesem Jahr. Aber wie gesagt, ich möchte noch einmal betonen, das Wichtigste in diesem Jahr wird sein, dass wir gut durch diese Teuerungswelle manövrieren, dass niemand zurückbleibt. Wir haben viel zu viele Menschen, die sich das Leben wirklich nicht mehr leisten können, die durch den Supermarkt gehen und sich mitschreiben, was sie einkaufen, und kurz vor der Kasse Dinge wieder herausnehmen. Das darf es nicht sein. Wir müssen eine vernünftige Sozialpolitik auch anbieten, damit eben einfach auch niemand zurückbleibt und dass sich jeder das Leben in unserem Land auch leisten kann.
Jetzt muss ich das als Schlusswort nehmen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. In diesem Sinne, bei den Herren, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Er ist Autor, Satiriker, Kabarettist und Schauspieler und eben mit dem Zug aus Wien angereist. Und jetzt bei uns im Studio. Alfred Dorfer, herzlich willkommen.
Freut mich sehr.
Ich habe gehört, Sie haben zu Tirol und zu den Tirolerinnen und Tirolern einen ganz besonderen Bezug. Sie mögen die Leute in Tirol. Warum ist das so?
Also die Geschichte Tirol und ich ist jetzt fast 40 Jahre alt. Und zwar haben wir noch im alten Treibhaus begonnen. Das muss gewesen sein 86. Wenn man sagt, sowas. Und für mich war das von Anfang an eine Liebe auf den ersten Blick, weil mir die Menschen so gerade vorkamen und weil ich den Dialekt mag. Ja? Also ich habe kein Problem. Und es hat Freundschaften gegeben, die wie zum Norbert, die über all die Jahrzehnte gehalten haben. Und ich mag sie einfach.
Den Norbert Bleifer haben Sie jetzt gemeint. Mhm. Der Dialekt, ja, das ist ja etwas, was wir Tirolerinnen und Tiroler nicht gern, so ganz gern haben, dass die Wiener uns da dauernd nachmachen mit dem weil wir finden ja, dass andere auch Dialekte haben.
Also es ist grundsätzlich schlecht, sage ich als Satiriker, wenn man Dialekte nachmacht, die man nicht kann. Das ist immer schlecht, das ist immer peinlich. Also wenn Deutsche versuchen, österreichisch zu reden, was es ja gar nicht gibt, dann ist es, da zieht es mir immer alles zusammen. Aber prinzipiell reden wir natürlich auch eine Form von Dialekt, und ich liebe Dialekte Und zwar mag auch das Kärntnerische, wo ich da auch immer andere Stimmen höre. Aber ich finde, viel, viel, viel schlimmer ist dieses Einheitsdeutsch, was alle jetzt quatschen, so wo alle unsere Kinder reden wie norddeutsche Kinder. Also eigentlich reden sie Netflix-Deutsch und machen Komm und Milch und so. Das finde ich furchtbar. Aber wenn jemand seinen Dialekt oder ihren Dialekt spricht, finde ich das sehr faszinierend, auch sexy.
Sie sind im Treibhaus, also dreimal zu sehen, aber alle drei Vorstellungen sind schon ausverkauft.
Schade.
Ja, schade, schade für die Zuseher, die noch kommen wollen, aber natürlich gut für Sie. Wie schafft man es denn, so lange an der Spitze zu bleiben?
Das kann ich nicht sagen, weil ich mich selbst natürlich nicht beurteilen kann, aber ich kann trösten, ich komme sicher im Herbst wieder.
Aber dreimal ausverkauft, das ist ja wirklich, und das seit Jahren. Was ist das Geheimnis?
In dem Fall, was Innsbruck betrifft, kann ich mir es auch nicht erklären, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich das Publikum hier besonders gut finde. Das ist für mich, gibt es eine Mehrzahl vom Publikum, eines der besten Publika, die ich überhaupt kenne im ganzen deutschsprachigen Raum. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch eine Gegenseitigkeit an Zuneigung.
Jetzt haben wir in Tirol ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass man uns in Wien nicht mehr ganz so gern hat. Also umgekehrt war es ja so, dass wir die Wiener
nie gemocht haben.
Ja, in Wahrheit ja, nicht ganz so gern hatten wie sie uns. Aber jetzt hat man so den Eindruck, das Skifahren wird uns vergällt und wir werden schon oft durch den Kakao oder durch die Hafermilch gezogen. Haben Sie auch den Eindruck, dass die Wiener uns weniger mögen?
Gar nicht. Ich glaube, dass es das ein paar mediale Stimmen sind, die man da hört, aber sie hat sicher mit der Bevölkerung nichts zu tun.
Dann sind wir ja beruhigt. In Ihrem Programm, das ist ein Solo-Programm, das Sie 2017 geschrieben haben bzw. gestartet haben, inwieweit wird denn das immer wieder adaptiert?
Also man muss sagen, es gab ja diesen großen Keil Corona dazwischen, das heißt, es sind ja nicht wirklich 6 Jahre, wo ich das spiele, sondern in Wirklichkeit waren es 4. Und die Runde ist sehr groß, also mit bis Hamburg, bis Zürich und Südtirol dazu. Daher dauert schon aufgrund der Geografie relativ lange. Ich adaptiere es aber immer, weil es mich einfach langweilt, jeden Abend dasselbe zu sagen. Auch wurscht, welches Publikum drinnen sitzt. Und daher wird mir da auch nach 500 Vorstellungen nicht fad.
Und es geht ja um einen Umzug, also um Veränderung geht es, wie schwer man sich damit tut und auch was dabei so einem Umzug alles zutage kommt. Wenn Sie abseits der Bühnenfigur den Alfred Dorfer sehen, der schon mal sicher schon mal umgezogen ist.
Sehr oft, ja.
Ja, sehr oft. Was ist Ihnen da beim Ausmisten so untergekommen?
Es ist so, ich habe Phasen gehabt. Es gibt manchmal die Phase, wo ich versuche, alles wegzuschmeißen, was nicht wirklich ganz tut. Also wie beim Heißluftballon, wo man alles abwirft. Und dann gibt es lustigerweise, komischerweise, im selben Menschen die Phase, wo ich jedes Ding umdrehe, kann ich das brauchen. Besonders bei Büchern ist es so. Also Bücher wegzuschmeißen ist für mich immer noch ein sehr seltsames Tabu.
Bücher wegschmeißen, jetzt muss man ja schon fast schon froh sein, wenn sie gekauft werden, die Bücher. Was in der Kultur aufgefallen ist oder was die Kultur derzeit auch plagt, würde ich meinen, ist diese Geschichte rund um politische Korrektheit. Da ist die Wokeness ausgebrochen, also man muss sehr achtsam sein mit sexistischen Bemerkungen, mit rassistischen Bemerkungen. Wie leicht oder schwer fällt es dem Kabarettisten, damit umzugehen?
Also wenn ein Kabarettist politisch korrekt ist, ist er fad. Das heißt, für die Satire ist PC auf jeden Fall tödlich. Und auch fürs Leben finde ich es tödlich. Ich finde es für den Kontakt zwischen Menschen furchtbar. Es ist humorlos und es hat natürlich auch leicht autoritäre, faschistische Züge. Und daher ist es eindeutig dagegen aufzutreten.
Die Wokeness, die Wokeness vertreten, die sind oft sehr streng in ihrem Urteil. Meinen Sie das damit?
Ja, das meine ich natürlich. Also es gilt dann keine, es hebt alle demokratisch-liberalen Gesetze auf, wo man sagt, es gibt andere Meinungen, wie gehe ich damit um, es gibt andere Lebensformen, wie gehe ich damit um. Und es ist natürlich absolut eurozentriert oder amerikazentriert, das heißt, die Toleranz gegenüber anderen Kulturen ist da überhaupt nicht vorhanden.
Es ging auch sehr stark um kulturelle Aneignung, also Stichwort, darf ein Weißer sich Dreadlocks machen. Haben Sie den Eindruck, man diskutiert erstens zu wenig darüber oder bereits zu viel, dass man Dinge diskutiert, die eigentlich beim Publikum gar nicht bedacht werden?
Erstens ist es ein Mini-Thema. Also wenn man sagt, wir reden, also das, was wir hier besprechen, ist ein absolutes Randthema und in den wichtigsten Problemen, die wir haben in dieser Gesellschaft, ist es nicht unter den Top Ten. Also ist es so ein Echokammer-Thema zwischen Uni, Kultur und natürlich Medien, weil das, da kann man ein bisschen Empörung auch schüren oder Menschen gegeneinander aufbringen. Ich glaube, es gibt natürlich etwas, was kulturelle Aneignung ist und das ist im wahrsten Kern, das heißt Raubkunst. Insofern, dass man über Jahrhunderte etwas gemacht hat, wo man Kultur anderer scheinbar unterlegener Völker sich angeeignet hat und gehortet hat und damit Geschäfte gemacht. Das ist kulturelle Aneignung. Aber ob jetzt eine weiße Frau, wo ja der Rassismus schon beginnt, dass wir Menschen in Weiß und Schwarz sind, Dreadlocks haben darf oder nicht, ist es einfach eine absolute Scheindiskussion, das hat damit gar nichts zu tun.
Aber diese Wokeness-Geschichte, wo Sie sagen, es ist schon fast faschistoid, dass man da gar keine andere Meinung gelten lässt. Ich weiß, Sie mögen über das Thema Corona nicht mehr sprechen, aber war das für Sie auch so, dass man in der Kulturszene, in Ihrer Branche zu wenig sich ausgetauscht hat, den Dialog eigentlich nicht mehr zugelassen haben? Haben Sie das so auch empfunden?
Sie meinen innerhalb der Kulturbranche? Es ist so, die Kulturbranche gibt es ja nicht, so wie es die Wissenschaft nicht gibt und die Medien nicht gibt. Es wird immer verkürzt und da entstehen große, große Aversionen. Also ich glaube, dass die Kulturbranche, die Kunstbranche auch, in kleine Dörfer zerfällt, die miteinander einfach normalerweise nicht kommunizieren. Was ein großer Fehler ist. Also dieser interdisziplinäre Dialog findet ja gar nicht statt. Und daher mangelt es natürlich an Dialog, es mangelt natürlich an Verständnis und auch Verstehen. Also das sind zwar verschiedene Dinge. Und ich glaube, dass, um nochmal die Wahrheit zu sagen, grundsätzlich die Idee von PC ist natürlich richtig. Allerdings hat es diese Geschichten schon gegeben, dass wir uns schon vor 40 Jahren haben wir uns Nummern ausgedacht, wie geht es einer vergewaltigten Frau auf einer Polizeistation, zum Beispiel aus 1988. Das heißt, dieser Antrieb, Sexismus und damals hieß noch Emanzipation, erinnern Sie sich?
Ja, ich kann mich noch erinnern.
Das voranzutreiben hat ja mit Sexismus, hat mit PC nichts zu tun gehabt, sondern das war
PC
ja schon.
PC muss man, glaube ich, auf
also politische Correctness, ja.
Genau.
Also, das war ja schon vorher da. Also, die Grundidee stimmt. Wo wir uns eingesetzt haben über Jahrzehnte, dass Frauen und Männer gleich behandelt und bezahlt werden, dass es diese Art von Herabschauen nicht mehr gibt, diese patriarchalischen Strukturen, das ist eine alte Geschichte, die wir Satiriker und Satirikerinnen seit 40 Jahren schon verfolgen. Ja? Das heißt, das Grundthema stimmt, nur diese Auswüchse sind einfach zensurell.
Also wenn Sie sagen, die Auswüchse, also man, wie haben Sie das mit Winnetou beispielsweise, war ja auch in Diskussion, darf man den noch zeigen oder nicht? Es hat unzählige Beispiele gegeben, aber hängen wir es jetzt mal beim Winnetou auf. War das aus Ihrer Sicht übertrieben? Ist das so ein Beispiel dafür, wo Sie sagen, das sind Auswüchse, die es eigentlich nicht braucht?
Also ich bin kein großer Winnetou-Fan, deswegen bin ich da, glaube ich, unbescholten. Also ich weiß nicht, ob der Winnetou die wesentlichste Debatte ist. Aber wenn es gibt ja auch schon Ansätze, Ovid oder Homer zu zensurieren. Und das heißt einfach, ich habe Geschichte nicht verstanden. Das ist ein komplett autoritärer Geschichtszugang, der uns auch hindert, daran zu lernen.
Sie haben sich selbst einmal als Feminist bezeichnet. Sie sagen auch, diese Political Correctness, die es früher gab mit Gleichstellung Mann-Frau, die hat ihre Berechtigung. Wenn Sie sich als Feministen bezeichnen, wie ist denn Ihr Befund? Haben wir es geschafft, eine Gleichberechtigung herzustellen?
Nein, also ich bin aufgewachsen in einem Kindergarten, der damals sozialistisch hieß. Und einer der wenigen guten Seiten des damaligen Sozialismus war, das wäre schon 1966, also vor über 50 Jahren, immer diese doppelte Ansprache gewählt haben, wie liebe Wienerin und liebe Wiener, liebe Lehrerin und liebe Lehrerin. Also für mich ist das seit 50 Jahren ganz einfach in Fleisch und Blut. Für mich ist das ja eine ganz große Selbstverständlichkeit daher. Und noch dazu unter lauter Frauen aufgewachsen.
Das heißt, ihre Mutter war Alleinerzieherin.
Genau, ja. Und dann gab es die Schwester, die, also alles, also nur Mädels, also Ältere und Jüngere. Und daher beginnst du diese Problematik ja von innen zu sehen. Und daher waren meine sozialen Engagements immer in diese Richtung. Und daher ist es für mich auch sowas wie selbstverständlich daran, also das ist ja das große Thema. Das große Thema, die größte Diskriminierung ist die der Frauen. Also gesamtgesellschaftlich gesehen, weil hier die Mehrheit diskriminiert wird mit 53%. Und wir sind auf keinen Fall am Ziel, wir sind, glaube ich, erst beim halben Wege angelangt, was das betrifft. Also da geht es aber nicht nur um die Bezahlung, sondern da geht es auch immer noch um Herabwürdigungen, da geht es immer noch um Gewalt in jeder Form. Und daher, glaube ich, ist dieser Kampf mit normalen Mitteln zu führen und auch zu gewinnen.
Ich hoffe, man kann ihn gewinnen. Ich finde ja, dass wir schon mal weiter waren und dass es so ein bisschen diese Biedermeier-Geschichte gibt, also ein Rückbesinnen auf alte Werte.
Das hat Corona, glaube ich, gemacht. Das heißt, das Zwingen der Menschen wieder zurück in ihre Behausung, also so wie wenn der böse Winter kommt und du musst zu Hause bleiben und lässt dir das Essen kommen und hast also keine andere Möglichkeit der Berieselung, als wirklich wieder etwas Virtuelles zu dir zu nehmen. Das, glaube ich, dieses Biedermeier wurde da, das war ein Brandbeschleuniger.
Ja, das sehe ich ähnlich. Wenn Sie sagen, das Kabarett hat ja eigentlich kein Thema oder kein Problem damit, dass die Leute in der Pandemie auch etwas ein Stück weit verlernt haben, nach außen zu gehen, wieder, die Theater sind noch nicht da, wo sie vor Covid waren. Würden Sie das bei der Kabarettszene hatten, haben Sie das gut überstanden, wenn ausverkaufte Termine anstehen?
Ich glaube, man muss unterscheiden. Taucht man aus dieser Corona-Wolke als jemand, der vorher schon etabliert war? Oder bin ich ein junger Künstler, eine junge Künstlerin, die gerade im Absprung war, wie beim Skispringen? Für diese jungen Leute war das eine Katastrophe und ist es eine Katastrophe, weil sie in der wichtigsten Phase ihrer Karriere mindestens 2-3 Jahre verloren haben. Sich an einen Alten zu erinnern, der damals schon etabliert war, und das wieder aufzunehmen, glaube ich, ist wesentlich einfacher. Wir hatten natürlich eine stotternde Startphase, aber jetzt ist es für uns wieder ganz normal. Und wie ich höre, geht es auch der Oper, also dem Musiktheater, wieder viel besser oder fast gut. Wer sehr leidet, ist das Sprechtheater. Und da kann man sich fragen, ob das nicht am Sprechtheater zum Teil auch selbst liegt. Aber ja, was sein wird.
Also, soll sein, ja. Soll erlaubt sein. Ja. Ja. Ein Thema, was jetzt die Kulturszene umtreibt, ist natürlich die Geschichte rund um Florian Teichtmeister. Ist das etwas, wo Sie sagen, wie verfolgen Sie diese Debatte mit?
Ich verfolge diese Debatte gar nicht mit, weil ich habe dazu nichts Wesentliches zu sagen.
Man muss sozusagen jetzt darüber nachdenken. Jetzt ist es ja klar, dass die Nominierung nicht zurückgezogen wird. Aber ich sehe schon, das ist ein Thema, da wollen Sie sich nicht äußern. Gehen wir noch einmal nach Innsbruck und nach Tirol.
Ich sage Ihnen, warum ich mich nicht äußern will dazu. Ich glaube, dass nur Menschen sich äußern sollten zu einem Thema, wo sie auch kompetent sind. Ja? Und wenn man zu einem wirklich sehr heiklen Thema nur eine Meinung hat, ist es besser, man hält die Klappe. Also ich glaube, das Thema ist sehr, sehr heikel. Der Tatbestand, um den es da geht, ist wahrscheinlich der fürchterlichste, den wir uns vorstellen können. Wir haben aber keine Ahnung, wie es war und was es ist und wo es hingeht und wer was und gewusst. Und dieses ständige Spekulieren geht mir unglaublich auf die Nerven, weil dazu ist das Thema zu wichtig. Und daher möchte ich dazu nichts sagen.
Das ist schön erklärt. Ich bin auch froh, dass ich da keinen Kommentar schreiben muss. Gehen wir noch ganz kurz ins Treibhaus zurück, wo sie ja so viel verbindet. Was macht den Unterschied aus zwischen dem Tiroler Publikum und dem Klagenfurter beispielsweise?
Also es explizit aufs Klagenfurter Publikum kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist das Tiroler Publikum, das mich seit jetzt, sage ich jetzt mal, kurz rechnend 40 Jahre begleitet, war ungebrochen verständnisvoll für das, was ich mache.
Ja. Und Sie gehen nicht zu hart mit uns ins Gericht.
Nein, weil ich glaube, Satire heißt ja nicht, dass man Menschen beleidigt. Satire heißt ja auch nicht, dass man die Menschen vor den Kopf stoßt. Sondern Satire ist ein Prozess, der zum Anstoßen, so zum Nachdenken oder zum Weiterdenken. Und das geht natürlich über Humor viel besser als über Predigt. Das heißt, ich bin kein Protestant und ich stoße Menschen nicht vor den Kopf und glaube, diese kalte Dusche hilft uns weiter.
Wunderbar. Ich wünsche Ihnen toi 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 für die Auftritte, nicht nur in Innsbruck, sondern generell. Danke, dass Sie bei uns waren im Studio.
Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
Ich danke Ihnen für das Zusehen, für Ihre Aufmerksamkeit. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.